Wohin waren die Soldaten verschwunden? Sie sahen es als ihre feierliche Pflicht an, Elantris zu bewachen, als könne je eine Bedrohung von der verrotteten Stadt ausgehen. Die elantrische Stadtwache übte einen sinnlosen Zweck aus, aber dieser Zweck verlieh ihnen allgemeinen Ruhm. Die Wachen würden niemals ihren Posten verlassen. Doch genau das hatten sie getan. Herathen fing erneut zu schreien an. Er konnte spüren, wie die Kraft aus seinem Körper entwich. Wenn die Stadtwache nicht da war, um das Tor zu öffnen, war er dem Untergang geweiht. Eine ironische Stimme flüsterte in seinem Geist, der einzige Elantrier, der je geheilt worden war, würde wegen lauter, unfähiger, unachtsamer Wächter sterben. Auf einmal ging das Tor einen Spalt weit auf. Wieder eine Halluzination? Doch dann lugte ein Kopf durch den Spalt, der habgierige Hauptmann, den Herathen regelmäßig belohnt hatte. »Milord?« fragte der Wächter zögerlich. Dann musterte er Herathen mit weit aufgerissenen Augen von Kopf bis Fuß und sog scharf die Luft ein. »Gütiger Domi, es ist wahr! Ihr seid geheilt!« »Lord Yadet hat mein Flehen erhört, Hauptmann!« verkündete Herathen mit aller Kraft, die er noch aufbringen konnte. »Der Makel von Elantris ist von meinem Körper verschwunden!« Der Kopf des Hauptmanns verschwand einen Augenblick, dann öffnete sich das Tor langsam vollständig, so dass eine Gruppe argwöhnischer Wachen zum Vorschein kam. »Folgt uns, Milord!« Herathen erhob sich. Er hatte gar nicht gemerkt, wie er auf die Knie gesunken war, und ging mit zittrigen Beinen auf das Tor zu. Er stützte sich mit einer Hand an dem Holz ab, dessen eine Seite schmutzig und voll schleimiger Flecken, dessen andere glänzend sauber war. Dann drehte er sich um und blickte nach Elantris zurück. Ein paar zusammengekauerte Gestalten beobachteten ihn vom Dach eines Hauses.
»Genießt eure Verdammnis, meine Freunde«, flüsterte Herathen und gab den Wachen das Zeichen, das Tor wieder zu schließen.
»Eigentlich sollte ich das nicht tun, wisst ihr?« sagte der Hauptmann. »Wenn ein Mann einmal nach Elantris geschickt worden ist...« »Yadet belohnt diejenigen, die ihm gehorchen, Hauptmann«, sagte Herathen, »häufig durch seine Diener.« Die Augen des Hauptmanns leuchteten auf, und Herathen war auf einmal dankbar, dass er angefangen hatte, den Mann zu bestechen. »Wo sind eure übrigen Männer, Hauptmann?«
»Sie beschützen den neuen König«, sagte der Hauptmann stolz.
»Den neuen König?« fragte Herathen.
»Ihr habt einiges verpasst, Milord. Lord Tel'ri herrscht jetzt in Arelon, oder jedenfalls wird er das, sobald Iadons Beerdigung vorüber ist.«
Geschwächt wie Herathen war, konnte er nur erschüttert dastehen. »Iadon tot? Tel'ri dabei, die Macht an sich zu reißen? Wie konnten sich in 5 Tagen derlei umwälzende Veränderungen ereignen?« »Kommt«, meinte Herathen bestimmt, »ihr könnt mir alles auf dem Weg zur Kapelle erklären.« Auf dem Weg sammelte sich eine Menschenmenge um ihn. Der Hauptmann besaß keine Kutsche, und Herathen wollte seine Zeit nicht damit verschwenden, auf eine zu warten. Im Augenblick hielt ihn die Freude auf den Beinen, dass sein Plan aufgegangen war. Die Menschenschar half ebenfalls. Als sich die Kunde verbreitete, kamen die Stadtbewohner, Dienstboten ebenso wie Kaufleute und Adlige herbei, um den geheilten Elantrier anzustarren. Die Menge teilte sich vor ihm, und man betrachtete ihn mit Blicken, die von Verblüffung bis hin zu Anbetung reichten, und manche streckten die Hände aus, um seine elantrische Kleidung ehrfürchtig zu berühren. Trotz des Gedränges passierte nichts auf seinem Weg, außer in dem Augenblick, als er in eine Seitenstraße sah und bemerkte, wie die theoische Prinzessin den Kopf aus einem Kutschenfenster steckte. In diesem Moment überkam Herathen ein Gefühl der Erfüllung, das beinahe noch den Tag übertrumpfte, an dem er Giorn geworden war. Seine Heilung war nicht nur unerwartet, sondern unbegreiflich. Serene konnte auf keinen Fall damit gerechnet haben. Endlich einmal war Herathen ihr gegenüber absolut im Vorteil. Als Herathen die Kapelle erreichte, wandte er sich mit erhobenen Händen an die Menge. Zwar war seine Kleidung schmutzig, aber er stand da, als sei der Dreck ein Ehrenausweis. Der Schmutz wies auf sein Leiden hin und bewies, dass er bis in den tiefsten Schlund der Verdammnis niedergefahren und mit heiler Seele zurückgekehrt war.
»Bewohner von Arelan«, schrie er, »erfahret nun an diesem Tage, wer der Herr ist. Lasst euer Herz und eure Seele von einer Religion geführt werden, die den Beweis göttlicher Hilfe bieten kann. Lord Yadet ist der einzige Gott in Sykla. Wenn ihr nach Beweisen verlangt, so seht euch meine Hände an, die frei von Fäule sind, mein Gesicht, das rein und makellos ist, und meine Kopfhaut, auf der sich Haarstoppeln abzeichnen. Lord Yadet hat mich auf die Probe gestellt, und ich habe ihm vertraut. Er hat mich gesegnet. Ich bin geheilt!«
Er ließ die Hände wieder sinken, und die Menschen jubelten lauthals ihre Zustimmung. Wahrscheinlich waren viele nach Herathens Fall von Zweifeln beschlichen worden, aber die Menschen würden mit neuer Hingabe zurückkehren. Die Gläubigen, die er fortan bekehrte, würden standhafter sein als alle bisherigen. Herathen betrat die Kapelle und das Volk blieb draußen. Mit zunehmender Erschöpfung schritt er voran. Die Energie des Augenblicks verflog letzten Endes doch und machte den Auswirkungen der fünftägigen Strapazen Platz. Vor dem Altar sank er in die Knie und beugte das Haupt in aufrichtigem Gebet. Dass das Wunder durch Fortons Trank hervorgerufen worden war, beunruhigte ihn nicht weiter. Herathen hatte festgestellt, dass die meisten angeblichen Wunder entweder natürlich waren oder von Menschenhand geschaffen. Yadet steckte dennoch dahinter, wie er hinter allem steckte. Er bediente sich natürlicher Phänomene, um den Glauben der Menschen zu stärken. Herathen lobpreiste Gott dafür, dass er ihm die Verstandeskraft verliehen hatte, sich den Plan auszudenken, die Mittel, ihn auszuführen, und dass er die Umstände geschaffen hatte, unter denen der Plan hatte gelingen können. Das Eintreffen des Hauptmanns ging ganz gewiss auf eine göttliche Fügung zurück. Dass der Mann Tel Ris Lager just in dem Moment verließ, in dem Herathen ihn brauchte, und dass er Herathens Schreie durch das dicke Holz vernommen hatte, war einfach zu viel, um reiner Zufall zu sein. Yadet mochte Herathen nicht mit dem Fluch der Schaot belegt haben, aber er hatte zweifellos für das Gelingen des Plans gesorgt. Erschöpft beendete Herathen sein Gebet und erhob sich taumelnd. Währenddessen öffnete sich eine Kapellentür in seinem Rücken. Als er sich umdrehte, stand Dilav hinter ihm. Herathen seufzte. Dies war eine Begegnung, die er am liebsten vermieden hätte, bis er ein wenig ausgeruhter war. Doch Dilav fiel vor Herathen auf die Knie. »Mein Heroden«, flüsterte er. Herathen blinzelte überrascht. »Ja, Artet?«
»Ich habe an euch gezweifelt, mein Heroden«, gestand Dilav. »Ich habe gedacht, Lord Yadet habe euch verflucht, weil ihr unfähig seid. Jetzt erkenne ich, dass euer Glaube viel stärker ist, als ich gedacht habe. Ich weiß, warum man euch ausgewählt hat, den Posten des Gijorns zu versehen.«
»Ich nehme deine Entschuldigung an, Artet«, sagte Herathen und versuchte, die Müdigkeit in seiner Stimme zu unterdrücken. »Jeden Menschen beschleichen Zweifel in Zeiten der Not. Die Tage nach meinem Weggang müssen für dich und die anderen Priester schwierig gewesen sein.
Wir hätten mehr Vertrauen haben sollen.
Lerne aus dem, was passiert ist, Artet, und gestatte dir das nächste Mal keine Zweifel. Geh jetzt.«
Dilav machte Anstalten zu gehen. Als der Mann sich erhob, betrachtete Herathen seine Augen. Da war Respekt zu sehen, aber nicht so viel Reue, wie der Artet ihm vorzuspielen versuchte. Vor allem sah Dilav verwirrt aus. Er war verblüfft und beunruhigt, aber erfreut war er nicht. Die Schlacht war noch nicht geschlagen.